Wie verkauft man 30.000 Leo Leggings in 3 Stunden? Mein heutiger Gast hat die Antwort, Alina Zachis. Mit gerade einmal 33 Jahren steht sie als CEO an der Spitze des Womenswear-Labels O April. Ursprünglich als D2C-Brand der Influencerin Kamushka gestartet, ist die Marke heute auch an über 260 POS verfügbar. Wie O April es schafft, auch außerhalb der Social-Media-Bubble erfolgreich zu sein und wie man für ordentlich Buzz sorgt, das erfahren Sie heute im Podcast der Textilwirtschaft. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Alina. Schön, dass wir hier in Frankfurt zusammensitzen.
Hi, ich freue mich auch persönlich hier da zu sein, so spontan.
Ja, total. Erst neulich habe ich dich ja live erleben dürfen auf der Bühne des Tech Summits in Berlin von der Textilwirtschaft. Und meine Kollegin Jelena Faber hat dir 10 Fragen zum Business gestellt. Und da wurde eigentlich relativ schnell klar, dass es da noch mehr zu erzählen gibt. Umso schöner, dass wir heute tiefer einsteigen können.
Total, finde ich auch.
Ich würde sagen, wir starten erstmal so ein bisschen mit der Brand allgemein. Zum Start, für alle, die Kamushka und O April noch nicht kennen, wie lange gibt es denn die Marke schon?
Also O April gibt es seit 2017. Ich glaube, 2018 ist die Marke so das erste Mal auch im Wholesale bekannt geworden durch den ersten Partner Breuninger, den man dort dann aufgenommen hat. Und relativ schnell gab es dann auch eine relativ große Kooperation mit P&C. Aber 2017 wurde die Brand gegründet. Und da jetzt sind wir schon 2025, ein paar Jährchen weiter, da hat sich einiges getan auf jeden Fall.
Ja, und zu den Mitgründerinnen zählt ja die Influencerin Kamushka. Viele kennen sie bestimmt. Ich meine, sie hat 1,2 Millionen Follower auf Instagram. Das ist natürlich eine Wahnsinnsreichweite. Für alle, die ihr bislang noch nicht begegnet sind, würdest du einmal kurz umreißen, was sie macht und wie ihr Content so aussieht?
Also Kamushka ist, ich würde behaupten, so die bekannteste Influencerin in Deutschland. Wie du schon gesagt hast, 1,2 Millionen Follower, ist eine super nahbare Creatorin, schafft eine wahnsinnige Community-Nähe. Und ihr Content bezieht sich eigentlich relativ vielfältig, sowohl viel aus ihrem Businessleben, weil sie ganz viele Projekte hat, auch viele Firmen, viele Unternehmen. Sie hat ja auch unter anderem ein eigenes Buch geschrieben, ein Kinderbuch rausgebracht. Also sie ist da wirklich vielfältig unterwegs, aber eben bezieht sich natürlich auch auf Fashion. Jetzt gerade hat sie ihr zweites Kind ja auch bekommen, erzählt dann da im Alltag, wie funktioniert das, ne? Gibt gute Tipps und das ist ja total wertvoll für ihre Community und das trägt sich natürlich dann dementsprechend auch auf unsere Marke weiter. Ne?
Ja, also sie nimmt so ihre Follower mit auf ihre Lebensreise,
absolut,
könnte man sagen.
Total, ja.
Und wie ist denn so die modische Aussage von O April? Wie ist der Look, wenn du den jetzt mal kurz beschreiben müsstest?
Also ich muss sagen, wir haben ja da auch einen kleinen Wandel durchlebt bei O April. Und der Look, den wir jetzt gerade anbieten oder der jetzt so seit 2 Jahren, seitdem ich auch dabei bin, auf den wir uns fokussiert haben, sage ich jetzt mal, ist sportiv, lässig, cool, trotzdem im Trend. Und das ist eigentlich genau das, was ja auch, ich meine, ich bin ja auch selber Mama und kam ja, wie gesagt, auch zweifach Mama.
Stimmt, ja.
Was wir natürlich auch irgendwie verkörpern, ne? Also wie man halt sich auch gerne im Alltag einfach kleidet, wie man gerne unterwegs ist, ne? Dass man natürlich total cool gekleidet sein möchte, aber eben halt auch gemütlich, komfortabel, praktisch, ne? Und das bietet O April.
Und wie viele Kollektionen habt ihr da im Jahr?
Mittlerweile haben wir 4 Drops, größere Drops. Ich sage bewusst 4 größere Drops. Wir hatten aber jetzt zu Anfang des Jahres eine Umstellung, dass wir fast jetzt 10 bis 11 Drops launchen im Jahr. Ich erkläre bestimmt später auch nochmal, warum es zu diesem Wandel kam. Das ist nämlich ganz spannend, weil wir tatsächlich ein bisschen anders agieren als die klassischen Modemarken, die es in der Branche gibt oder die, ich sag jetzt mal, sehr beständigen Marken, auch die man kennt. Und wir haben uns da einfach für einen anderen Weg entschieden, der für uns definitiv richtiger ist. Und wo wir auch einfach glauben, was auch für die Community das Richtige ist. Und ich glaube, auch dem B2B tut das ganz gut.
Ja, und inwiefern ist Kamushka noch involviert im Unternehmen gerade, also und auch im Design?
Also sie ist und bleibt immer unsere Markenbotschafterin. Yeah. Und das ist auch wirklich wichtig, ne? Ja. Also wir merken einfach, das, was Kam natürlich trägt, was sie auch der Community und Followern auch zeigt, ne? Und dass das einfach super wichtig ist. Und das soll auch so bleiben. Natürlich versucht man sich als Marke auch immer ein bisschen eigenständiger aufzustellen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das nicht nur von einer Person abhängig ist. Sowohl nicht für Kamushka, aber jetzt halt auch für die Marke, dass sich das beides ein bisschen loslöst.
Ja.
das haben wir geschafft, auch schon ein Stück weit.
Ja, da wollen wir später nochmal ein bisschen tiefer einsteigen.
Genau, aber so kam, ist und bleibt natürlich Markenbotschafterin und ist auch in den Designprozessen immer noch sehr stark involviert. Ne? Also sagt, was gefällt ihr, was sind ihre Lieblingsteile, worin sieht sie sich, was sind vielleicht auch, wir arbeiten ja auch viel mit Statements, ne? Statement-Prints, was ist da, womit sie sich am besten identifizieren kann.
Ja, und wie sind so die Preise aufgebaut bei euch?
Mittlerweile, ich würde sagen, es ist Premium. Ne?
Okay.
Also wir starten Leo Leggings zum Beispiel, die kennt ja jeder hoffentlich. Unser All-Time-Favorite-Piece.
Ja.
Genau, das hast du ja auch eingangs schon gesagt. Also da verkaufen wir sehr hohe Stückzahlen von. Die liegt bei 79 Euro. Und dann geht es aber halt auch im Sweat-Bereich weiter, so mit 129, 149 Euro. Ne? Also wir sind ja im guten Premium-Bereich.
Und du bist im Januar 2023 zur Marke gestoßen. Ja, wie ist da der Kontakt entstanden?
Also eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und ich erzähle die auch total gerne. Mhm. Würde ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Denn also man muss wissen, ich war 2022 schwanger. Und als ich quasi angerufen wurde vom Headhunter, hieß es, wir haben ein ganz tolles Projekt. Und Alina, wir glauben, du bist die Richtige dafür. Und dann sagte ich, ja Mensch, aber ich bin ja schwanger. Wie soll das denn funktionieren? Ne? Und irgendwie in so eine große neue Rolle.
Ja.
Und vielleicht die mich auch kennen, die wissen, ich war jahrelang immer im Vertrieb. Und das war natürlich dann auch für mich ein großer nächster Schritt. Und was ich eben besonders schön fand, war, dass Carmen und Niklas beide gesagt haben, naja gut, schwanger hin oder her, wir stehen für Female Empowerment. Und ich meine, Carmen lebt das natürlich auch perfekt vor.
Nur ganz kurz, also Carmen und Niklas, also genau, Carmen ist quasi Kamuschka und Niklas ist ihr Mann und auch Businesspartner.
Genau. Richtig,
nur
genau.
Nur kurz zur Einordnung,
genau.
Aber ja.
Genau, absolut richtig. Das hatte ich vergessen zu erwähnen, genau. Also ne, auch Mitgründer sozusagen und der Niklas. Ne? Und deswegen war das natürlich sehr wichtig, dass beide auch dazu stehen. Ja, und haben aber beide gesagt, für uns ist das eben kein Problem. Ja, also dann, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das war für mich eigentlich, wo ich gesagt habe, wow, spannendes Projekt, weil Marke kannte ich vorher auch. Hatte ich natürlich noch nicht so super auf dem Schirm, weil war auch noch nicht so breit vertreten.
Ja.
Hab da aber ein Riesenpotenzial gesehen. Und ja, dann ein halbes Jahr später, nachdem ich dann meinen Sohn gekriegt habe, bin ich dann da Vollzeit eingestiegen. Und das war eben im Januar 23. Und fand, wie gesagt, erstmal A, dass mir die Chance geboten wurde, fand ich super. Und zweitens war es natürlich auch eine riesen Aufgabe für mich, da nochmal auch den Mut zu fassen und zu sagen, okay, hey, ich bin gerade frisch Mama, was für mich natürlich auch komplett neu war, aber so eine Aufgabe, das ist spannend und das werde ich irgendwie schaffen, ne, gemeinsam mit dem Team.
Und wie erging es dir dann so dabei? Weil ich meine, das sind ja zwei komplett neue Rollen, also sowohl im Privatleben, so die Mutterrolle und dann auch wirklich als CEO auch eine neue Position beruflich. Wie kamst du damit klar?
Es gab viele Höhen und Tiefen, muss ich sagen.
Ja.
Also das Schöne war allerdings, und das rechne ich auch hoch an, dass wir von Anfang an eigentlich, als ich den Vertrag dann auch unterzeichnet hatte, das war dann Mitte 22, also wirklich kurz nach der Geburt meines Sohnes, war ich immer schon so ein Stückchen auch in den Prozessen involviert. Ich habe jetzt nicht natürlich dafür gearbeitet, aber ich war einfach im Austausch, ne, mit dem Team. Ich war mit Niklas viel im Austausch. Und das hat gut getan, einfach mal zu hören, worum geht's da eigentlich. Man war nicht mehr ganz aufgeregt, ne, zum Start dann für 23. Und dann hatte ich quasi nicht so einen kalten Start.
Mhm.
Und das hat sich sehr gut angefühlt. Ich wurde also sehr gut auch abgeholt und wurde schon mal so in die Firmeninterne eingewiesen sozusagen. Habe das Team schon kennenlernen dürfen, war dann auch zwei, drei mal schon vor Ort im Büro, habe mir das angeschaut und das tat wirklich gut. Aber natürlich, es geht nicht ohne, also es wäre auch nicht gegangen, wenn ich nicht so einen starken Mann an der Seite gehabt hätte, der gesagt hat, Alina, du kannst dich jetzt darauf konzentrieren, ich halte den Rücken frei und ich nehme den Kleinen und du kannst machen und das hat sehr geholfen. Aber natürlich dann die Kombination aus Kind und Arbeit, also ich sag mal Januar und Februar 23, das war schon wenig Schlaf, viel Aufregung. Ja, viele Zweifel natürlich auch, ne? War das jetzt der richtige Schritt? Schaffe ich das überhaupt alles? Ne? Hab dann auch relativ schnell gemerkt, was dort eigentlich für Aufgaben auf mich zukommen, dass das ja dann doch nicht alles so ganz einfach erscheint. Und aber ja, tatsächlich habe ich gesagt, ich schaffe das jetzt, ich habe mich dafür entschieden und wir rocken das jetzt hier zusammen. Und was soll ich sagen? 2,5 Jahre später kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, es war total die richtige Entscheidung.
Ja.
Es hat viel Spaß gemacht und ich glaube, so ein Learning bekommt man auch nie wieder. Ne? Also das ist schon Wahnsinn.
Schon so eine Once-in-a-Lifetime-Chance.
Ja, total. Ja.
Und wie hast du so die Prozesse vorgefunden bei O'April, als du gestartet hast?
Ja, also das Schöne war ja, dass man die Marke wirklich schon im Social-Media-Bereich schon gut kannte. Ne?
Mhm.
Also so als D2C-Brand war die Marke natürlich schon bekannt. man hat relativ schnell gemerkt, dass die Kollektion, die Artikel, die wir angeboten haben, das war zu wirr, das war zu viel. Da gab es gar keinen richtigen Fokus. Ne? Das Team, das war von Anfang an eigentlich sehr stark aufgestellt. Ich meine, wir waren 8 Leute, als ich da gestartet bin. Nagel mich nicht fest, vielleicht auch 9. Aber es war auf jeden Fall ein kleines Team, die aber super dynamisch waren, die Lust hatten, die Brand nach vorne zu bringen. Und ja, natürlich mussten dann auch erstmal Carmen und ich uns einfinden, ne? Wer ist jetzt wirklich für welche Rolle dann konkret verantwortlich? Und das war natürlich dann auch erstmal etwas, wo man sich so ein bisschen einpendeln musste. Aber ich wusste schnell, dass ich eigentlich fast alle Prozesse nochmal angehen muss. Und ich meine, ich brauche das der Branche nicht erzählen. Das beginnt bei, wie richte ich die Ordern ein? Wie ist das Logistikcenter dahinter? Und so weiter, ja. Wie sind die Designprozesse? Wie ist die Lieferantenstruktur? Also ich musste tatsächlich alles erstmal durchleuchten und gleichzeitig natürlich auch die Brille aufhaben, okay, wie bringen wir denn jetzt diese Brand richtig nach vorne? Und das am besten mit Vollgas. Und ja.
Und wie lange hat das gedauert, dir einen Überblick zu verschaffen? Also war das dann wirklich in der Zeit, wo du sozusagen nur im Austausch warst? Oder wie viele Monate nach deinem Start im Januar warst du dann wirklich drin und hast gesagt, okay, so und so packen wir das jetzt an?
Das Schöne war, dass ich mir wirklich die Wochen und Monate davor schon guten Einblick verschaffen konnte und somit dann auch natürlich im Januar direkt wusste, okay, was ist Plan A, B, C? Was ist erstmal mein Fokus? Was muss ich dafür umstellen und wie muss ich das Team damit reißen? Und unser Fokus lag natürlich darauf, oh April, wir wollen wachsen, wir wollen sichtbarer werden. Und da war es natürlich für mich gar keine andere Frage zu sagen, okay, hey, ich komme aus dem Vertrieb auch, ich kenne mich aus, ich lege jetzt mal los mit dem B2B, ja, mit dem Handel einfach, ja, und dass wir da auch sichtbarer werden. Und das war quasi schon so mein allererster Schritt. Also ich weiß gar nicht, da war ich 2 Wochen da und da habe ich mit Ben Botas gesprochen, das ist unsere Vertriebsagentur Ben End, und habe gesagt, ich glaube, wir haben mal hier ein Projekt zusammen. Und das war auch direkt, okay, wir machen das. Und die Zusammenarbeit ist bis heute extrem gut.
Ja.
Und das macht total Spaß. Und daraus ergeben sich ja dann auch wieder neue Dinge, ne, die halt darum, die man darum basteln muss, ne, und neue Prozesse, die dann entstehen. Aber ja, das haben wir sehr gut hingekriegt.
Ich meine, als D2C-Label hat man ja erstmal eine ganz andere Struktur, als wenn man im Wholesale starten möchte. Also ne, alleine die Rhythmik ist ja komplett anders. Und dann gibt es ja auch noch Themen wie Marge. Also wo hast du gesagt, wo packen wir jetzt an und wie ist dann auch diese Umstellung gelungen?
Also ich glaube, wir haben erstmal angefangen zu sagen, okay, wo wollen wir denn jetzt wirklich erstmal sichtbar sein? Wie schaffen wir es jetzt wirklich in kurzer Zeit als Marke sichtbarer zu werden? Mhm. Und das war eben dann der Mix aus D2C und B2B. Und das heißt, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch den Rhythmus umzustellen. Ne? Also was bedeutet das denn eigentlich auch für den Timetable? Ne? Man muss ja auch irgendwie die ganzen Vorordern, die platziert werden. Sprich, man muss die Kollektion viel früher planen. Ne? Das ist, wie gesagt, ein ganz anderer Rhythmus. Und da musste ich erstmal das Team abholen. Natürlich auch das komplette Design-Team letztendlich umstrukturieren. Wir brauchen Lieferanten, die das mitmachen. Wir haben natürlich viel verhandelt, was Konditionen angeht, was Verträge angeht. Ne? Und auch eben als eine Brand, die dann so schnelles Wachstum hat, ne? Wo man dann die Lieferanten angerufen hat und gesagt hat, hey, ich order jetzt doch mal ein paar 100 Teile mehr als das, was du eigentlich von uns kennst. Das ist ja dann auch ein Mut von unserer Seite, ne? Aber natürlich auch ein Thema, wo man sagt, okay, wie sieht es denn cashflow-seitig aus? Können wir das denn überhaupt alles umsetzen? Also da ist ja dann auch die Finanzbrille, die man aufhaben muss und sagen muss, passt das jetzt gerade alles im richtigen Zeitrahmen? Ja? Und das war schon, also ich kann dir gar nicht sagen, was die ersten Schritte waren, weil es gefühlt alles auf einmal war. Deswegen sage ich auch so, Januar, Februar war wirklich hart.
Ja.
Das waren wirklich so die 2 Monate, wo ich gesagt habe, da kommt alles gebündelt aufeinander. Und es war irgendwie, ja, natürlich ein Mix aus allem, dass sich das irgendwie zusammenfügt. Aber eben natürlich auch mit Unterstützung von zum Beispiel einer Agentur, die gesagt hat, okay, wir übernehmen den B2B-Part, wir brauchen das und das dafür. Und ich habe dann wirklich auch eben umgesetzt und gemacht mit dem Team zusammen, habe das Team dann eingenordet und, ne, und das eben umgesetzt. Und ich glaube, es geht nur in einer guten Zusammenarbeit dann auch, weil es ist utopisch, dass das dann irgendwie ein Mensch alleine macht, ne? Aber dann natürlich auch gerade mit Carm im Design-Part noch, dass man auch da schaut, ne, was nehmen wir speziell für D2C zum Beispiel auf? Oder ist es die gleiche Kollektion? Ne, oder machen wir exklusive Styles? Ja? Also das war wirklich viel Absprache, viel Kommunikation und es hat auch total Spaß gemacht, weil man relativ schnell halt eben auch dann den Erfolg gesehen hat. Ja,
ja. Und Thema Finanzierung, habt ihr irgendwie einen Investor mit drin? Finanziert das Carmen? Oder also wie läuft das ab?
Also wir sind komplett eigenfinanziert, was total schön ist. Also ich weiß gar nicht, ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen länger in der Branche, wer das noch so sagen kann. Muss aber auch gestehen, dass wir natürlich gerade auch eben zum Start, als ich dann eben angefangen habe, gemerkt habe, okay, wir müssen schon gucken, wenn wir uns jetzt da auch breiter aufstellen, wie läuft das denn dann? Ne? Wie kann man das denn auch finanzieren? Und dann kommt ja eingangs deine schöne Aussage zum Vorschein, wo wir natürlich dann gesagt haben, okay, wofür steht O'April? Und wir vertrauen uns jetzt eben halt auch einfach, mal was ganz Verrücktes zu machen, indem wir 30.000 Leo-Leggings geordert haben, weil das unser absoluter Bestseller war. Und wir haben sie in 3 Stunden verkauft und dann hatten wir erstmal ein bisschen Geld, um neue Kollektionen aufzubauen.
Wahnsinn. Aber habt ihr die dann nur D2C vertrieben oder auch im Wholesale?
Erstmal nur D2C,
okay.
Weil mit Wholesale sind wir ja sozusagen dann ein halbes Jahr später gestartet. Okay. Ne? Also Anfang Januar, wie das dann halt so ist. Ne? Das ist ja genau mit dieser halbe Jahres-Rhythmus. Ja. Und sind dann quasi mit dem Wholesale, ich glaube, das war Oktober, hatten wir eine erste Kooperation mit Le Visionnaire und da hatten wir dann ausgewählte Wholesaler. Wie gesagt, Breuninger war von Anfang an schon immer mit dabei. Die haben sich dann auch langsam in der Order gesteigert, fanden natürlich dann auch die Leo-Leggings interessant, sind dann auch mit auf den Zug aufgesprungen. Aber das war alles noch sehr, sehr minimal. Also D2C war da der absolute Fokus. Ne? Und gerade diese Kombination, das hatten wir dann im März, April, das war dann eben der Look aus Leo-Leggings und Mental Health Matters Pullover, den wir wirklich in 4 Farben angeboten haben. Das war unser Signature-Look bis heute. Also ich weiß nicht, wenn ich unterwegs bin am Flughafen und Co., ich sehe immer diesen Look. Es ist wirklich verrückt, aber es macht einen auch so stolz, weil wir haben damit irgendwie ein Movement geschaffen, wo alle sagen, hey, damit kann ich mich total mit identifizieren. Ich find's cool, ich stehe dazu. Und das waren wirklich so, also ich würde mal so sagen, so dieses erste Quartal, das hat wirklich auch jetzt darüber entschieden, Vollgas oder eben nicht. Ne? Also und deswegen sage ich auch, war das auch natürlich emotional schon sehr anstrengend, weil diese 3 Monate haben eigentlich alles entschieden. Und ja, was soll ich sagen, es lief wirklich fantastisch gut und wir standen wirklich als Team und konnten unsere Augen nicht glauben. Und ich habe immer, meine Aufgabe stand immer darin, wirklich in der App Shopify die ganze Zeit auf Aktualisieren zu klicken und zu gucken, mein Gott, wie viel Ordern kommen da gerade rein? Yeah. Das hat man gar nicht, also das war einfach, das habe ich auch noch nie so erlebt. Also das war einfach ein Hype, der da ausgebrochen ist, ja.
Yeah. Ja. Natürlich auch durch Kamuschka wahrscheinlich. Absolut, ne? Sie hat das dann gepusht. Und als ihr dann quasi den Wholesale-Vertrieb gestartet habt, also hast du ja gesagt, ihr arbeitet mit einer Agentur zusammen, aber habt ihr dann mit der Agentur gemeinsam auch geplant, welche Accounts ihr gezielt angehen wollt? Und wie war das so in der Argumentation? Also wie habt ihr die Brand quasi für den Wholesale verargumentiert? Läuft da auch viel über den Namen Kamuschka oder ist das erstmal so ein bisschen dann auch als eigene Brand?
Also ich muss sagen, auch da zieht natürlich der Name Kamuschka auf jeden Fall. Mhm. Und es ist natürlich auch gerade so in der heutigen Zeit absolutes Thema, dass natürlich der Wholesale sich auch digitaler aufstellen muss. Klar. Also viele haben auch einen Social-Media-Account oder einen Online-Shop. Es gibt wenige, die das noch nicht haben, aber die gibt's immer noch. Man glaubt es kaum. Aber wenn es da funktioniert, ja, alles fein. Aber natürlich muss man auch so ein bisschen mit der Zeit gehen. Und Kamuschka war sehr, sehr vielen ein Begriff. Und das ist nämlich genau das Lustige, weil eigentlich kamen ganz viele Hostel und haben gesagt, oh, ihr habt die Marke von Kamuschka, die will ich haben. Ne?
Ja.
Und da musste man aufpassen, dass man da nicht zu überdistribuiert ist. Ne? Und ich meine, 260 Accounts, das klingt schon sehr, sehr viel.
Total.
Ist es auch.
Ja.
Aber man muss natürlich jetzt auch da schauen, wo funktioniert es wirklich gut? Wer passt sich natürlich auch unseren Werten an? Ne? Und wer geht unsere Richtung mit? Und jetzt ist es natürlich auch so ein bisschen an der Zeit, wo man auch mal schauen muss, ne, wie stellt man sich da richtig auf. Mhm. Anfangs haben wir uns natürlich sehr eng auch im Austausch mit der Agentur besprochen, was sind so unsere absoluten Platzhirsche, wie wollen wir präsentiert werden. Aber es war wirklich eine Mischung aus, klar, viele sind auch Fans von Kamuschka eben gewesen und daraufhin eben auch O'April, ne?
Ja.
Aber auch viele, die wirklich in den Schirm gekommen sind und gesagt haben, wow, das ist eine coole neue Marke, kennen wir vielleicht so noch nicht, aber klar, wir versuchen das, sieht super aus, ja. Und dieser Mix hat es echt ausgemacht, muss ich sagen. Und wie gesagt, die großen Platzhirsche oder Key-Accounts, die hatten wir sehr schnell an Bord. Das war eigentlich gar kein Thema. Und wie das dann halt so ist, ne, dann zieht natürlich der Rest auch ein Stück weit mit. Ne?
Ja. Dann kommt so dieser Wollenfaktor auch dazu.
Ja,
ne?
Total.
Und du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, dass ihr dann alles geplant habt und auch überlegt habt, wie die Kollektion aussehen soll. Also ob die D2C und B2B quasi gleich aussieht. Wie ist es denn jetzt aufgebaut? Also gibt es Online-Exclusives? Gibt es irgendwelche Wholesale-Exclusives? Wie sieht die Kollektion gerade aus?
Also jeder, der uns vielleicht ein bisschen verfolgt hat, wir hatten da zwischendurch, ich würde sagen, eine andere Richtung ausgewählt. Und zwar hatten wir letztes Jahr unsere Kollektion wirklich sehr breit aufgestellt, weil wir gesagt haben, wir brauchen breitere Kollektion für den Handel und haben uns da extrem auch auf den Handel fokussiert. Wir haben aber gemerkt, wir sind keine klassische Modebrand und wir wollen es auch vielleicht gar nicht sein, sondern wir sind wirklich eine Brand, die sehr community-nah ist, die dynamisch sein möchte, die wirklich so eine Art Hybrid-Label auch darstellen möchte. Und ich glaube, das ist auch das, was in der Zukunft total wichtig ist. Ja? Mhm. Sprich, wir haben geguckt und haben gesagt, hey, die große Kollektion, wir brauchen das irgendwie gar nicht, sondern wir haben wirklich so unsere paar Fokusteile. Das ist natürlich auch das, was dann Carms Favorites sind. Ne? Oder wo wir sagen, darauf wollen wir uns halt auch fokussieren, weil das sind absolute Trendteile und sind auch sehr eng im Austausch eben mit unserer Community, agieren da auch sehr schnell, bieten dann zum Beispiel auch im D2C Pre-Order zum Teil an, was man ja eigentlich nur über B2B natürlich kennt, im Vor-Order-System, aber eben halt auch wirklich über Instagram. Und ja, wo wir sagen, hey, wir haben Pre-Orders, ihr könnt jetzt kaufen und der Artikel wird 4-5 Wochen später geliefert. Ich weiß nicht, welche Brand das sonst noch macht. Ich kenne das vielleicht bei 1-2 Schuhbrands, aber als Modemarke oder als D2C-Brand das so umzusetzen, das muss auch erstmal angenommen werden. Und wir hatten das seit ganz zu Anfang mit dem Mental Health Matters Pullover, wo wir gesagt haben, hey, wir bieten nochmal 2 weitere Farben an, ihr könnt das als Pre-Order vorbestellen. Das ist ja komplett durch die Decke gegangen. Und das bauen wir jetzt gerade wieder so ein bisschen mit auf, wo wir sagen, wir haben immer Bestseller in den kleineren Kapseln. Und die Community kann mitentscheiden, möchten sie das nochmal restocken sozusagen, wollen sie nochmal pre-ordern, gibt es vielleicht Farben, die man ergänzen möchte. Und das ist dann, wo wir auch den B2B mit einbeziehen, weil auch der B2B merkt natürlich, oh, der Artikel läuft bei O'April sehr, sehr gut online. Ja. Dann gehen die Leute natürlich in die Stores, ja, und kaufen dann da. Und das ist ja auch wichtig, dass wir uns gegenseitig befruchten. Und das soll ein Miteinander sein. Ich habe natürlich auch ein großes B2B-Herz, selbstverständlich. Aber das, und ich finde, das ist einfach auch so wichtig heutzutage, dass der B2B belebbar bleibt, ja. Total. Und dass die Leute da noch hingehen. Und weil D2C, das funktioniert bei uns gut. Das ist unser Kern. Daher kommen wir. Da machen wir uns keine Gedanken drüber. Aber natürlich jetzt auch wieder mit der Umstellung von größerer Kollektion auf kleinere, viele Drops, die eben sehr community-nah sind. Wir verkaufen dort Emotionen. Wir wollen wirklich nicht vom Produkt ausgehen, sondern wir sagen, wir verkaufen eine Emotion und daraufhin bauen wir dann die Produkte auf. Ne? Das kommt extrem gut an. Und das fühlt man einfach. Die Kunden, wir kriegen so schnelles Feedback, natürlich, weil wir gefühlt überall erreichbar sind. Entweder das ist Carm, die angeschrieben wird, oder wir über O'April oder mein Team oder ich oder ne. Das ist also, wir bekommen so schnelles Feedback auch und das ist total schön, dass wir da halt sehr schnell flexibel agieren können.
Ja. Ja, das ist ja auch immer ein großes Thema. Also dieses Community-Thema ist ja auch was wir bei der Textilwirtschaft ganz oft aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Also sowohl irgendwie als Händler, wie kann man inspirieren, aber auch als Brand. Es ist ja schön, dass ihr quasi auch dieses direkte Feedback habt. Ne? Also nicht jede Marke hat ja auch so diese Interaktion.
Ja.
Wie ruft ihr da dafür auf? Also wie geschieht das so im Alltag?
Also bestes Beispiel, unsere letzte Kollektion, die Sommerkollektion, da hatten wir ein großes Community-Event auf der Königsallee in Düsseldorf, wo quasi sich dann die Community oder auch einfach Publikum, was da vorbeigelaufen ist, sich kostenlose Säfte halt von uns abholen konnte, die wir mit dem Team selbst gemixt haben. Ja?
Okay. Also ihr standet wirklich da vor Ort.
Ja, wir hatten quasi vom Café Buhr, das war so ein fest gemietetes Kiosk und das haben wir umgebaut zu einer Juicery. Und dann hing da unsere Kollektion, da ging es halt viel um Früchte und es waren sehr bunte, knallige Farben, passend für den Sommer. Und dann konnten die Leute sich da halt kostenlos einen Saft abholen. Und wir haben einfach mit denen gesprochen. Wir haben uns Feedback eingeholt. Wir haben, die haben sich die Kollektion angeschaut. Und das ist so schön, mit der Community so nah und eng im Austausch zu stehen. Und die nehmen das dann auch so an. Das ist halt das Tolle. Und natürlich war auch eine Carm da, ein Niklas war da. Ne? Und die werden natürlich dann auch verwurschtelt in Gespräche. Ne? Und die Leute freuen sich natürlich auch mal, Carm dann persönlich zu treffen. Aber das ist so das eine, das ist so dieses Offline sozusagen, ne? Obwohl das natürlich auch immer auf Instagram beworben wird. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel aus der Sommerkollektion gab es einen Artikel, das war ein Hoodie mit 2 Kirschen hinten drauf, der war sofort ausverkauft. Den haben wir dann nochmal als Pre-Order angesetzt und das ist dann ein Aufruf, den Carm auch startet, wo sie sagt, hey, liebe Leute, ne, wir machen das jetzt, der ist so durch die Decke gegangen, ihr habt den sofort uns aus den Händen gerissen und dann wird das über Carms Account natürlich auch gespielt und das hat ja dann eine Wahnsinnsreichweite und dann adaptieren wir das natürlich dann immer für O'April und das gebündelt, das hat schon eine wahnsinnige Macht.
Ja. Ja. Und du hast ja schon über die Rhythmik gesprochen, dass ihr die angepasst habt. Ein anderes großes Thema ist ja auch immer die Marge, wenn man von D2C in den Wholesale wechselt. Mhm. Wie rentabel ist für euch das Geschäft im Wholesale?
Also natürlich hat man da Margeneinbuße, das kann ich nicht verleugnen. Aber natürlich ist auch immer so die Masse, die es dann halt auch macht. Ne? Und wenn ich mir jetzt gerade mal angucke, welche Wholesaler wirklich sehr, sehr gut performen, und wieder auch dann die Reordern reinfließen. Ne? Und Da geht es auch immer noch häufig um die besagte Leo-Leggings, die immer noch wirklich ein absolutes Halbprodukt ist. Dann gleicht sich das tatsächlich wieder aus. Ja? Okay. Und das ist eigentlich ganz schön. Und ich finde es nach wie vor auch wichtig, dort vertreten zu sein. Ja? Und wir merken auch einfach, dass wir dadurch auch nochmal ganz andere Zielgruppen erlangen können. Und das, der Mix natürlich, ne, der ist halt wirklich wichtig. Und letztendlich gleicht das die Marge dann halt auch wieder hintenrum aus. Ja? Ja.
So. Und auf der Fläche, jetzt im Wholesale, in welchem Umfeld siehst du da O'April? Wenn du mal so ein paar Marken nennen kannst, die da am besten drumherum platziert werden.
Also es ist witzigerweise ein bisschen unterschiedlich, weil, und das sind auch Diskussionen, die wir teilweise auch mit den B2B-Händlern haben, ob das dann eine KDW-Gruppe ist, wo wir in der Lifestyle-Fläche unterwegs sind, also wirklich so als Lifestyle-Brand, okay, oder halt bei einem Breuninger, wo wir halt in der Premium-Area sind, ob das dann andere Influencer-Labels sind, neben denen wir liegen, oder ob das dann ein American Vintage ist, ob das dann ein Gunny ist, also auch ein paar skandinavische Marken. Das ist natürlich auch meine absolute Wunschvorstellung, dass wir da präsentiert sind. Ja. Wenn wir auch dann vielleicht sogar auch ein bisschen den Preiseinstieg darstellen, sage ich jetzt mal, ne? Gerade bei den Premium-skandinavischen Marken auch. Aber da funktionieren wir halt sehr, sehr gut. Ne? Aber ich muss auch sagen, wie zum Beispiel bei einer KDW-Gruppe, wo wir dann in der Lifestyle-Fläche liegen, wo eigentlich dann wirklich die Mädels hingehen, die sich ein Sportoutfit kaufen wollen, da klappt das halt auch hervorragend. Ne? Also auch da, du siehst, viele haben halt eben auch verschiedene Einblicke auf O'April oder sehen O'April eben anders. Und jeder macht das so für sich, jeder Einzelhändler, und trotzdem klappt es unterm Strich sehr, sehr gut. Ne? Und du kannst es ja auch verschieden kombinieren, verschieden variieren. Und wir haben jetzt mittlerweile auch, wenn wir kleinere Drops haben, trotzdem Artikel drin, die natürlich sportiv sind, aber manche, die eben halt auch ein bisschen angezogener sind. Ne? So, und ich glaube, die Kombination macht es dann einfach. Und yeah, ja.
Und du hast gesagt, ihr habt euch ja erstmal auf die Platzhirschhäuser konzentriert, auf die größeren Accounts. Ist es auch vorstellbar, dass man O'April irgendwie in einer Boutique findet, in kleineren Konzepten?
Ja, absolut. Also auch gerade, klar, die Platzhirsche hat man, die Key-Accounts hat man, ne? Aber auch gerade die kleineren Boutiquen, die haben teilweise auch wirklich, also die geben sich so viel Mühe und haben viel auch, also viele haben da Social-Media-Accounts oder machen dann auch Live-Shopping für sich. Das haben wir auch bei O'April, machen wir das ja für jeden Drop, dann machen wir einen eigenen Live-Shopping. Und das machen halt auch viele kleinere Boutiquen und Einzelhändler. Mhm. Und auch da merkt man wieder, kleinere Boutiquen, die nah an der Community dran sind, nah an ihrer eigenen Community dran sind, klappt das einfach gut. Weil, sind wir mal ehrlich, der Markt ist komplett übersättigt, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Der Kunde ist auch zum Teil überfordert. Es gibt pinke Pullover en masse. Ja. Ja. Warum soll der Kunde sich jetzt für eine Brand entscheiden? Und das geht einfach gerade nur über Emotionen. Und der Kunde muss einfach eine Verbindung mit der Marke herstellen oder halt mit dem Händler, ne? Oder halt mit dem Konzept, was dahinter steht. Und ich glaube, dann funktioniert das wirklich gut. Ja.
Ja. Und auch noch so ein großes Thema im Handel ist ja das In-Season-Management, um erfolgreiche Geschäfte zu machen. Wie geht ihr das an? Also wie versorgt ihr da die Händler während der Saison?
Wir sind letztes Jahr im Juli mit einer Essential-Kollektion gestartet. Da geht es wirklich um ganz klassische Styles. Und unter anderem eben halt auch haben wir die Leo-Leggings dort auch mit reingenommen. Und das klappt ganz gut. Wir hatten natürlich so ein bisschen unsere Probleme, die Reorder rechtzeitig zu planen. Da muss ich auch sagen, also mit Merchandise-Plan und so weiter, das ist natürlich auch eine Aufgabe. Die musste ich dann auch nochmal hier und da ein Stück weit lernen, weil da ging es plötzlich wirklich um Stückzahlen, wo ich gedacht habe, hui, da kam ich auch ein bisschen ins Schwitzen. Und die dann halt auch immer wieder beim Lieferanten zu platzieren und dann in dem richtigen Order-Takt. Und ach, herrje, ne, das war wirklich, wo ich gesagt habe, wow, neue Challenge. Aber das klappt gut und wir kriegen wirklich da regelmäßig unsere Nachordern gerade. Wir haben ein super Team ja, im Backoffice sitzen. Ja. Die machen das In-Season-Management. Die sind wirklich im regelmäßigen Austausch mit den Kunden und sind auch proaktiv. Das ist mir mal ganz wichtig, das kenne ich ja auch noch von damals, auch proaktiv den Kunden anzusprechen und zu fragen, hey, braucht ihr Hilfe? Was klappt gut, was klappt nicht gut? Wollen wir vielleicht was tauschen? Ne? Man muss auch immer gucken, dass es alles im Rahmen bleibt. Ja. Aber natürlich hilft auch unsere Essential-Kollektion. Und da muss ich sagen, sind wir auch gerade sehr happy mit. Also ja, das klappt auch ganz gut.
Ja, und du hattest ja vorhin schon angesprochen, also Events macht ihr ab und zu auch auf den Flächen. Gibt es sonst noch irgendwelche Maßnahmen, wo ihr sagt, damit pushen wir unsere Produkte so richtig im Wholesale?
Also im Wholesale, ich würde schon sagen, dass der Wholesale natürlich auch immer auf unsere Marketingaktivitäten schaut. Okay. Ne? Also wenn wir auf Social Media gut performen, sage ich jetzt mal, und natürlich auch guten Content liefern.
Den gebt ihr auch raus dann?
Den geben wir auch raus, ne? Dann befruchtet das natürlich auch den Wholesale. Und, ne? Und gerade auch Bilder mit Karm, also Karm ist ja auch wirklich in den Shootings immer involviert, ne? Ob das dann für den E-Com ist oder ob das dann auch für die Mood sind oder halt einfach ne, Content. Und das liebt natürlich auch der Wholesale und das nutzt er auch. Und das ist auch schön. Also da gibt es wirklich zahlreiche, sehr, sehr gute Kunden, ob das ein Leffers in Oldenburg ist, die dann irgendwie in auf riesen Banner Karm dann wirklich im Hof hängen hatten und haben dann unten ihre eigene Pop-Up-Fläche gestaltet. Also man merkt, die Kunden haben auch Lust, unsere Marke mit nach vorne zu bringen und haben dann eigene Ideen und sind auch total kreativ, gucken sich vielleicht hier und da mal ein bisschen was von uns ab, ne, adaptieren das dann und das ist total schön. Also das ist total schön auch in der Zusammenarbeit und klar, wie das halt immer so ist, ne, die Kunden, die sich hier natürlich auch Mühe geben, ja, bei denen klappt es natürlich auch besser. Ne? Das ist kein Geheimnis. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir mit den Marketingaktivitäten, die wir machen, und das sind ja Influencer-Events, das sind Community-Events oder die Shootings, die wir dann auch posten, behind the scenes und so weiter, ne? Dass das super auch ist für den Handel. Ne? Und dass der Kunde auch da dann gelenkt wird oder die das eben adaptieren können für sich. Ja.
Und wenn wir uns nochmal den Endkonsumenten jetzt anschauen, kannst du einmal so ein bisschen die Zielgruppe umreißen. Wie sehen die denn aus?
Also das ist... Es ist so ein bisschen von bis, weil kann man natürlich...
Das Following ist ja riesig, ne?
Eben.
Also das kann man wahrscheinlich gar nicht so leicht eingrenzen, aber...
Total. Also es ist von der sehr jungen Kundin, die halt wirklich irgendwie Fan ist, ja, und sich vielleicht dann auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Artikel von uns dann vielleicht mal zum Geburtstag schenken lässt, ne? So.
Ja.
Bis hin zu vielleicht aber auch die Mama, die halt wirklich... irgendwie flott unterwegs ist, die aber irgendwie schon ein, zwei Kinder hat oder vielleicht auch die Mom-to-be, ja, die es dann vielleicht mal werden möchte und die halt aber einfach, wie ich schon auch eingangs gesagt hatte, gemütlich, komfortabel, aber trendy unterwegs sein möchte. Und das ist halt auch so unsere Hauptzielgruppe. Also ich würde so ein bisschen sagen, das sind so Ende 20er bis Mitte 30er. Also eigentlich auch das, was Karm perfekt darstellt. Das muss man einfach mal so sagen. Ja? Sie ist auch viel unterwegs, ne, und sieht aber immer total top gestylt aus, aber eben halt auch gemütlich. Also es ist nicht immer die bunt verhalten Hose und irgendwie die Bluse. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach ein cooler, lässiger Look. Und das ist einfach genau das, was eben auch unsere Zielgruppe darstellt. Ne? Aber du hast natürlich auch, wie gesagt, ein paar jüngere Follower, die die Marke einfach feiern und toll finden, die Fans sind. Ne? Und die sind natürlich auch dabei, aber das ist nicht unsere Kernzielgruppe. Ne?
Ja, und das Label ist ja sehr eng verknüpft mit Karmoschka. Wie pusht sie das? Also du hast ja schon erwähnt, ihr macht Live-Shopping auch mal, da ist sie ja dann auch mit dabei. Und wie zeigt sie das so in ihrem Daily-Content?
Also das Schöne ist ja, dass Karm halt wirklich die Marke halt auch lebt. Also sie trägt es halt auch einfach... so gerne im Alltag. Yeah. Also es ist jetzt gar nicht, dass wir irgendwie sagen, Karm, du musst heute den Pullover anziehen oder die Hose.
Yeah.
Ganz im Gegenteil. Also das passiert halt automatisch. Und das soll ja auch so sein. Also sie soll ja auch die Marke einfach wirklich so leben. Ne? Mhm. Und das ist also eigentlich unser größter Benefit natürlich, dass sie das einfach auch in ihren Alltag lebt. Und natürlich bewirbt sie das dann auch zwischendurch, gerade wenn jetzt, also was heißt zwischendurch? Sie macht es natürlich sehr häufig, weil wir jetzt auch so viele Drops haben, ist sie ja permanent auch, erzählt sie, was passiert als nächstes, ne? Was hatten wir irgendwie gerade, dann passieren diese Pre-Orders, ne? Also sie ist ja schon von der Storyline her extrem auch auf April auch mit fokussiert, ne? Klar, es ist ihre Brand.
Ja.
Und das macht sie nach wie vor, ja, ich weiß jetzt nicht, wie oft in der Woche oder Monat, aber es passiert sehr, sehr regelmäßig. Und das ist auch schön. Und wie gesagt, sie trägt es halt. Und das ist, wie es halt immer so ist bei Influencern, da wird die meiste Frage gestellt, beim Kaffee kochen, was ist dein Pullover, den du gerade anhast?
Ja.
Ne? So, und so funktioniert das halt dann einfach. Ne?
Ja. Also sie ist ja sehr eng einfach als Testimonial da vertreten.
Ja.
Kann die Marke auch ohne sie funktionieren? Oder sind da Ambitionen, sie auch ein bisschen noch, sage ich jetzt mal, außerhalb der Social-Media-Bubble oder ein bisschen weiter entfernt von ihr zu positionieren?
Das haben wir ja jetzt mit dem Aufbau von B2B ja schon versucht, die Marke ein bisschen unabhängiger zu gestalten.
Ja.
Und das haben wir auch sehr gut geschafft, weil wir uns dadurch natürlich auch einen super starken, loyalen Kundenkreis angeeignet haben, der die Marke auch so wirklich im Laden vorgefunden hat und Fan wurde. Ne? Und das ist ja auch wirklich Sinn der Sache. Also, dass du die Marke belebbar machst, offline belebbar machst. Ne? Dass du auch wirklich dich inspirieren lässt, wenn du in ein Geschäft reingehst und dich das einfach abholt, die Brand. Ja? Weil es irgendwie farbenfroh ist, weil es bunt ist, weil es Spaß macht, weil die Qualitäten toll sind. Ne? So, und das haben wir da schon ein Stück weit geschafft. Aber ich glaube, und ich glaube, es wäre auch naiv zu sagen, wir wollen es irgendwann mal komplett von ihr lösen, ist bisher, glaube ich, so noch nicht angedacht. Und ja, das fände ich auch, glaube ich, jetzt schwierig so zu sagen, weil sie ist und bleibt natürlich einfach die Markenbotschafter. Es ist halt ihre Brand. So.
Ja.
Und das gehört dann auch einfach ein Stück weit dann damit zu. Ja. Aber ich glaube, der Mix, den wir gerade haben, der ist sehr gut und der ist sehr ausgeglichen.
Mhm.
Und das ist ja schon mal der erste Schritt, auch zu sagen, okay, ne, weil sie hat natürlich auch viele andere Projekte, auf die sie sich fokussieren muss, ne, dass trotzdem auch, es läuft weiter, auch wenn sie vielleicht mal 2-3 Wochen auch mal im Urlaub ist. Ja. Ne? Das muss ja auch, das Klar. sei ja auch mal gegönnt. Ja. Ja. Und dann läuft das trotzdem weiter. Ne?
Ja. Ja. Ein anderes Beispiel aus der Welt ist ja auch Caro Kauer zum Beispiel. Da ist meine Kollegin Leonie Christians auch immer ganz eng im Austausch. Sie wertet beispielsweise auch aus, wie viele quasi dem Label folgen, die ihr nicht folgen. Mhm. Und konnte da auch halt schon erkennen, so okay, langsam ist da so ein bisschen auch eine Unabhängigkeit. Mhm. Obwohl es da ja auch mit dem Namen sehr eng verknüpft ist. Wertet ihr sowas auch aus?
Definitiv. Werden wir sowas auch aus. Und wir haben auch jetzt, ob das dann, ich meine, es gibt ja verschiedene Aktionen, wo man natürlich auch Follower generieren kann, ob das Gewinnspiele sind oder ob das eben, wie gesagt, auch Community-Events sind, ne, wo wir halt neue Follower gewinnen können oder eben natürlich dann auch durch den Handel draußen. Aber da gibt es natürlich auch Follower, die unabhängig von KAM uns halt einfach kennenlernen und uns dann folgen als Brand, ne? Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt die genaue Prozentzahl wüsste.
Ja.
Aber ich würde schon so sagen, dass es mit Sicherheit 70% sind, die auch eben Follower von KAM sind. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, ich möchte mich darauf jetzt nicht festnageln, aber es ist das würde ich schon so schätzen. Aber auch da ist es ja gut, dass man, das ist ja auch wichtig, dass man qualitativ einfach gut wächst. Und das tun wir als Marke, das ist schön. Ich weiß noch, vor der Weihnachtsfeier hatte ich irgendwann mal ein Geschenk bekommen, wo dann auf einer Flasche drauf stand, wir möchten auch mal so und so viele Follower dann nächstes Jahr erreichen. Und die hatten wir dann irgendwie gefühlt in 2 Wochen, also 2 Wochen später.
Ja.
Also du siehst, dieser Wachstum, man kann das gar nicht irgendwie so richtig, richtig greifen. So.
Ja. Ja. Und wie ist dann auch so das Team mitgewachsen? Also ihr seid zu 8 gestartet quasi, als du dazugekommen bist. Wie sieht es jetzt aus? Wie viele seid ihr gerade?
Du wirst jetzt echt lachen, weil ich muss mich mal selber kneifen, weil ich mir so denke, das geht doch gar nicht. Aber wir sind, wie gesagt, 8 oder 9 Personen waren wir, als wir damals gestartet sind, sind wir 33, also mit Carmen und Niklas involviert und mich, ne? Also
ja.
33 Leute. Da gibt's dann auch wieder neue Aufgaben, vor die man sich stellen muss, im Sinne von, huch, das Office ist plötzlich zu klein.
Ja.
Was machen wir denn jetzt? Oh, dann ziehen wir mal um. Das passiert jetzt auch noch nächsten Monat. Also da haben wir ein ganz, ganz tolles neues Office auch. Und
in Köln.
In Köln.
Ja.
Genau, und weil klar, wir sind eine Kölner Brand, da werden wir auch einfach bleiben. Carmen und Niklas wohnen ja auch in Köln, ne? Und die sind ja auch dann oft im Office. Und es ist total schön, weil es sind, ich muss sagen, es sind natürlich viele Girls bei uns im Team.
Ja.
Ne? Viele Frauen einfach. Aber es ist ein total schönes Miteinander. Das ist so ein dynamisch junges Team. Also ich habe selten in so einem powervollen Unternehmen quasi gearbeitet.
Toll,
es ist, alle sind motiviert, alle ziehen an einem Strang und es gab wirklich viele Hürden, die wir bewältigen mussten. Ne? Ob das vom Logistikumzug, der sehr hürdenreich ist, oder halt Pre-Order, die dann nicht richtig lief, oder natürlich dann auch mal Auslieferungen, die dann zu spät kamen. Also so Kleinigkeiten, die aber eben für so eine kleine Brand, wie sie anfangs nun mal war, wahnsinnig viel ausgemacht haben, ja. Und wir haben alle an einem Strang gezogen und ich weiß nicht, wie viele Meetings wir am Tag hatten und wirklich alle Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt, okay, wie läuft's jetzt hier ab, ja. Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, wir müssen natürlich wachsen in jedem einzelnen Bereich, gerade auch im Designbereich, wo wir natürlich jetzt auch mit viel mehr kleineren Drops arbeiten, sprich, wir müssen viel, viel mehr kreative Köpfe haben. Und ja, jetzt mittlerweile, mein Gott, fast, ich sag jetzt mal 29 rein als Teammitglieder, das ist schon krass, ja.
Ja, und seid ihr immer noch am Einstellen auch?
Ja.
Okay, also es geht noch weiter.
Es geht weiter. Und das Problem ist an der ganzen Sache, habe ich mir letztens darüber Gedanken gemacht. Ich habe mit dem Innenarchitekten gesprochen. Liebe Grüße an Chris. Da habe ich gesagt, wir haben das jetzt gerade so schön geplant, das Office. Darf ich noch einstellen oder darf ich nicht mehr einstellen? Ich habe gesagt, Anina, wenn du jetzt noch einstellst, ich weiß nicht mehr wohin. Ne? Das ist so lustig. Aber klar, du musst noch einstellen. Ne?
Ja.
Ja, definitiv.
Und jetzt so Richtung Ende nochmal zu dir. Ne? Also du hast ja bei vielen großen Firmen, Konzernen schon gearbeitet. Also große Marken, zum Beispiel Calvin Klein, Eaton, Canada Goose. Was hat dich an einem Startup gereizt? Weil das war ja schon eigentlich der komplette Kontrast zu dem, was du davor gemacht hast, ne? Also von den Strukturen her auch.
Ja, total. Also ich muss immer sagen, mein Lebenslauf ist ja wirklich sehr vielseitig, weil ich ja wirklich gestartet bin in einer ganz kleinen Modeagentur und wie du schon gesagt hast, ja auch dann zu Calvin Klein, zu einem riesen Konzern gegangen bin. Das sind alles super Learnings gewesen und ich muss wirklich sagen, ich bin super dankbar für diese Zeit, was ich da gelernt habe. Muss aber auch sagen, und das sind vielleicht manche Zuhörer, die mich kennen, die werden jetzt schmunzeln, ich bin kein Typ, den man in feste Strukturen packen kann. Ich brauche immer einen gewissen Anreiz und auch einfach einen gewissen Pressure, um auch selber agieren zu können, arbeiten zu können. Ich möchte was voranbringen, ich möchte selber mitbeteiligt sein. Und das ist genau das, was jetzt eigentlich auch eben O'April bei mir so geweckt hat. Ne?
Mhm.
Das war so der Reiz nach, wow, die Marke hat Potenzial, ich habe schon 1000 Ideen, was wir machen können. wo ich ansetze, keine Ahnung, aber wir werden das irgendwie schaffen. Und das war so der Hauptreiz, wo ich gesagt habe, das, und eben aufgrund der ganzen Erfahrung, die ich halt sammeln durfte, ja, durch große Firmen, aber natürlich auch durch kleinere Firmen wie Eaton, ne, schwedische Brand, ganz, ganz tolles Miteinander, sehr, sehr gute Prozesse, Love Stories, eine niederländische Brand, also auch sehr viele verschiedene Mentalitäten kennengelernt, war dann ja auch gerade im B2B nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern auch als internationale, also Sales Manager dann vertreten und habe da mit vielen Ländern natürlich auch zusammengearbeitet. Und diesen ganzen Input, das wollte ich alles mitnehmen. Und da habe ich gesagt, so, und das packe ich alles jetzt in All April rein und versuche das jetzt mal bestmöglichst aufzustellen. Und das war eigentlich der Hauptreiz. Das gefühlt war es ein bisschen auch was Eigenes. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, ja. Auch wenn ich keine Mitgründerin bin, aber es ist, und das sage ich auch jetzt mal, es ist wie mein Baby, ja?
Ja, also, und die Flexibilität hast du halt wahrscheinlich nirgendwo anders, ne?
Ja, absolut.
Und ja, ihr seid ja stark gewachsen, ne? Wir haben gerade drüber gesprochen. Wo legst du da Wert bei der Führung? Ne? Also du hast jetzt auf einmal ein großes Team unter dir sozusagen. Was ist dir da wichtig?
Also das Wichtigste ist Vertrauen. Ich habe sehr, sehr großes Vertrauen in mein Team. Und ich bin keine Chefin, die irgendwie sagt, okay, ihr kommt morgens um 9 und geht um 17 Uhr und ich möchte, dass ihr euch alle eincheckt. Und so bin ich einfach nicht. Ne? Die Teams, die arbeiten so eigenständig. Die sind so, was ich auch schon gesagt habe, ja, die sind so motiviert. Das funktioniert. Wichtig ist für mich ein ganz klarer Austausch, eine ganz klare Aufgabenverteilung. Jeder muss genau seine Position wissen. Das ist natürlich auch gerade, wenn du so schnell wächst.
Schwierig.
Ja, ne? Vermischen sich viele Aufgaben. Dann macht der eine das mal mit, der andere macht das mal mit und dann, ne, passiert auch schnell Unmut, dann wird man irgendwie frustriert, dann klappt das nicht. Dann fühlt der andere sich auf den Schlips getreten, wenn mal irgendwie was abgegriffen wird, irgendwelche Aufgaben. Und das dann zu koordinieren und auch festzulegen und das Team zu fokussieren, das ist eigentlich so das Wichtigste. Aber ich habe immer von Anfang an gesagt, und das sage ich auch heute noch meinem Team, ich vertraue euch. Mhm. Wenn das mal gebrochen wird, dann ist es was anderes, aber das klappt sehr, sehr gut und es ist ein regelmäßiger Austausch und ich bin auch viel im Homeoffice natürlich, weil im Büro, da kommt dann, ne, da kommt man manchmal zu gar nichts. So, und aber ich kriege immer alles mit. Also ich sage immer, meine Augen, meine Ohren sind immer da. Mhm. Nicht, weil ich kontrolliere, aber einfach, weil das Team auch so mit mir agiert und so mit mir kommuniziert. Und
also das du bist auch immer ansprechbar.
Ja, absolut. Also das wissen die auch. Mein Handy ist quasi festgeklebt in meiner Hand. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, auf einer guten, vertrauensvollen Ebene, wenn man halt auch sieht, dass es dann so erfolgreich ist, dann klappt das halt auch. Ne? Und es gab immer mal ein paar Hürden, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar für das Team, was wir da haben.
Ja, sehr schön. Ja, und du hast dich ja auch wirklich schnell hochgearbeitet, kann man sagen. Also du hast gestartet mit einer Ausbildung bei einer Agentur und hast dann eben die verschiedenen Brands und ja Konzerne durchlaufen und bist ja jetzt an der Spitze mit 33. Das ist ja natürlich schon einfach auch voll ein Vorbild für viele junge Menschen in der Modebranche, die irgendwie Karriere machen möchten. Was würdest du denen mitgeben?
Also ich bin ein Mensch, der sehr viel Genetzwerk hat natürlich. Mhm. Also das ist, glaube ich, in unserer Branche einfach wahnsinnig wichtig, dass du viel lernst von den Leuten, dass du viel mitnimmst von wirklich von Entscheidern, von erfahrenen Leuten, dass du viel im Austausch, in den Austausch gehst, viel kommunizierst und auch natürlich in verschiedene Bereiche mal reinschnupperst, theoretisch, was möchtest du denn eigentlich auch machen in der Branche, ne? Ja. Durch die Ausbildung als großen Außenhandelskauffrau habe ich ja wirklich auch, also alle Positionen eigentlich in einem Unternehmen, alle Prozesse ja durchlaufen. Jetzt kann man sagen, gut, das ist schon über 13 Jahre her, aber es ist wirklich ein total solider Start. Und ich hatte ja ganz klar auch die Entscheidung, ich möchte nicht studieren. Ja. Weil für mich war immer klar, ich bin irgendwie ein Mensch, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Jetzt lag mir der Vertrieb besonders, ne? So, das habe ich von Anfang an auch irgendwie gemerkt, dass ich da rein möchte. So, und dann bin ich halt auch einfach diesen Schritt gegangen. Und ich glaube, wenn man wirklich irgendwie in den Vertrieb starten möchte, schadet es natürlich nicht, erstmal auch kleiner zu starten. Mhm. Ja, auch erstmal wirklich, dass man erstmal weiß, okay, wie ist denn eigentlich auch so der menschliche Umgang, ne? Auch so, das finde ich ganz wichtig, dass man auch, ja, sich so ein bisschen auch emotionalisiert einfach. Und dann eben, wie gesagt, sehr in den Austausch geht und, ja, also ich kann wirklich nur sagen, ich habe mich da irgendwie hochgebissen und ich hatte aber auch immer so ein Ziel vor Augen. Ich habe eigentlich immer gesagt, mit 30 möchte ich Vertriebsleitung sein.
Okay. Das hast du jetzt eigentlich dann übertroffen.
Ja, genau. Dann kam mein Opa, der hat mich gesagt, mit 30 musst du in die Vertriebsleitung. Da habe ich gesagt, ja, genau. Aber das war immer so mein Ziel, ne?
Ja.
Und genau, das habe ich ja dann jetzt übertroffen. Aber wie gesagt, auch dank natürlich so einer Chance, die ich bekommen habe und auch den Mut, den ich selber hatte, diesen Schritt zu gehen. Und wie gesagt, ich glaube, Mut gehört auch noch viel dazu. Ne? Mhm. Also ich würde mich nicht zu sehr verstricken in Ich bin kein Mensch, der irgendwie sich zu sehr in Theorien verstrickt, sondern ich bin so, ich muss machen. Ich muss einfach loslegen, ich muss Gas geben, ich will mit Menschen zusammenarbeiten, ich will kooperieren und dann entstehen so Synergien und das liebe ich einfach. Ja.
Super. Kannst du uns zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, wo es mit O'April so hingeht in den nächsten Monaten?
Sehr gerne. Wo fange ich da an? Ist so ein bisschen die Frage. Also es kommen auf jeden Fall jetzt auch sogar im Mai, ist ja auch schon wieder nächste Woche und diese Woche sogar schon.
Ja.
Also im Mai wird es nochmal echt eine sehr, sehr coole Marketingaktion geben, die auf jeden Fall Wellen bricht, sage ich jetzt mal. Da reden schon sehr, sehr viele drüber. Das haben wahrscheinlich auch viele schon online gesehen. Da geht es um den Hot Mom Club. Mhm. Und wo es dann eben halt auch darum geht, wirklich mit der Community ein Shooting zu machen und die Mädels dann eben halt auch zu fragen oder die Frauen, die Mütter zu fragen, was macht euch zu einer Hot Mom und ne, was macht euch besonders und in den Austausch zu gehen und dann diesen Wandel auch im Shooting zu sehen. Ne? Und also, wie auch da schon gesagt, ne, wir sind super nah an der Community dran. Ja. Und das wird sich auch die nächsten Monate durchziehen. Wir haben, oh Gott, so viele tolle Projekte, ob das eine Festival-Kollektion ist, ob das, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ob das dann so eine Art Iconics ist, ne, von O'April, was waren so wirklich die Bestseller der ganzen Jahre. Kamuschka feiert dieses Jahr 10-Jähriges, das ist natürlich auch ein großes Event. Ne? Wie können wir das miteinander verknüpfen? Ja, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich würde folgen und würde mal schauen, weil es ist, ja, es ist auch einfach, wir können auch inspirieren. Und das ist eigentlich ganz cool. Ne? Also wir wollen auch die Branche inspirieren. Und ja, deswegen, schaut unbedingt rein auf jeden Fall.
Ja, wie bei der Textilwirtschaft werden das auf jeden Fall auch weiter verfolgen.
Ja, gerne, unbedingt.
Es steht ja auf jeden Fall einiges in den Startlöchern. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich danke dir für deine Zeit heute. Es war wirklich
Vielen
echt
Dank.
Toll, noch einen tieferen Einblick zu bekommen. Und schön, dass du hier warst.
Ja, danke euch. Freut mich.
Das war Alina Zachis, CEO von O'April. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Hertel. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.